Abgebogen ist ein Podcast, der zeigt, dass unser Leben nicht immer geradlinig verläuft und wir genau deswegen unsere individuelle Geschichte leben können. In diesem Podcast begrüße ich Miriam Resch, TeilnehmerInnen des Lehrgangs für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Mit ihnen spreche ich über Kultur, Aus- und Weiterbildung und ihre beruflichen Abbiegemomente. Ich bin Miriam Resch und heute zu Gast ist eine Abbiegerin, deren Seele zwar immer noch in Wien ist, nicht mehr jedoch beim Soul Vienna Art Festival, sondern mittlerweile am Weg zu diversen Veranstaltungen. Hallo.
Hallo.
Dein Name?
Elisabeth Pichler-Weinzierl.
Dein Alter zu Beginn des Lehrgangs?
22.
Dein jetziger Beruf?
Ich bin Leiterin des Newsrooms bei den ÖBB Personenverkehr.
Und dein ehemaliges Lieblingsstudienfach?
Eigentlich alle, die die verschiedenen Kunstrichtungen aufgezeigt haben. Darstellende Kunst, bildende Kunst, die Musik.
Könntest du dich für eins entscheiden oder sind es tatsächlich alle?
Nein, es sind tatsächlich alle.
Okay.
Ich habe jedes einzelne geliebt.
Die ÖBB ist im Bestfall pünktlich, mobil und nachhaltig. Wie sieht denn dein persönlicher täglicher Fahrplan aus?
Der schaut eigentlich jeden Tag anders aus. Er hat so ein bisschen einen Rahmen, der beginnt in der Früh mit einer Redaktionssitzung, mit einem kurzen Meeting mit meinem Team. Und dann ist er geprägt von anderen Besprechungen, Abstimmungen, viel gesteuert von der aktuellen Medienlandschaft, von Journalistenanfragen, sonstige Themen, die auf der Agenda sind, die einfach abgearbeitet werden müssen. Und wir koordinieren da sehr viel im Newsroom für unterschiedlichste Kanäle und eigentlich gleich kein Tag dem anderen, was ich persönlich auch extrem spannend finde.
Fährst du öffentlich in die Arbeit?
Ja.
Okay. Das heißt, dein Arbeitsplatz schaut wie aus?
Der ist direkt am Hauptbahnhof, in einem Tower im 16. Stock. Wunderschöner Blick über Wien. Ja, genau.
Okay.
Und direkt am Geschehen.
Ah, verstehe. Ja. Und du hast jetzt gesagt, es ist ein Newsroom. Seid ihr tatsächlich in einem großen Raum, alle gemeinsam oder hat dann jeder
sein? Also die ÖBB hatte mehrere Teilgesellschaften und ich bin für eine Teilgesellschaft im Personenverkehr da die Newsroom-Leiterin und wir sitzen tatsächlich in einem Großraumbüro, ich auch mittendrin und dann gibt's noch einen großen Konzern-Newsroom, aber da sind quasi die einzelnen Newsrooms verteilt. Wir hören uns quasi im digitalen großen Raum.
Okay, verstehe. Bevor wir jetzt gemeinsam in die Folge einsteigen, nimm unsere Zuhörerinnen mal kurz auf eine Reise mit in deine berufliche Vergangenheit. Wo hat deine Karriere begonnen? Wo hast du gestartet?
Um ganz ehrlich zu sein, schon in der Schule, in der HLW in Linz, habe ich begonnen mit Kulturtouristik-Schwerpunkt, der mich schon ein bisschen gefesselt hat und erstes Matura-Projekt war dann die Organisation von einem Jazz-Brunch mit allem drum und dran, was man sich halt vorstellen kann, von der Werbung, Organisation, alles. Und dann danach habe ich angewandte Kulturwissenschaft studiert in Klagenfurt und bin danach dann nach Wien gekommen, habe im Belvedere begonnen und eben parallel auch am IKM dann den Masterlehrgang. Im Belvedere war ich dann für die Pressearbeit zuständig und bin dann danach in die Politik gewechselt, auch sehr unüblich oft, aber habe die Kultur mitgenommen als Kulturreferentin und war aber trotzdem hauptsächlich für Presseagenten zuständig. Und nach der Politikzeit bin ich dann eben zur ÖBB gekommen. War dann dort zuerst einfach im Team als Senior-Spezialistin in der externen Kommunikation und bin jetzt seit einem Jahr die Teamkoordinatorin im Newsroom.
Ja. Super viele verschiedene Stationen auch tatsächlich. Welche Rolle, also du hast schon gesagt, es hat mit Kultur quasi schon in der Schule begonnen. Welche Rolle hat Kultur in deiner Kindheit gehabt? Gab es da irgendwas, was du regelmäßig besucht hast vielleicht?
Wir waren schon sehr früh im Theater immer eigentlich, so Sommertheater. Da habe ich auch mein Praktikum gemacht, noch während der Schulzeit. Und das habe ich immer schon gern gemacht, irgendwohin auf der Bühne oder das ein oder andere Konzert auch mitgehört.
Hat sich dein Verständnis von Kultur seither geändert?
Eine schwierige Frage. Ich glaube, es hat sich erweitert ein bisschen. Früher war Kultur für mich eher nur das ist ein Konzert, das ist ein Ballett, das ist eine Vernissage oder was auch immer. Also direkt die Veranstaltungsformen, die Darstellungsformen, die man so von der Kunst kennt. Es hat sich dann ein bisschen geändert im Studium. Da sind dann mehr so soziologische Aspekte auch hinzugekommen, auch das Thema Kulturen und also in der Mehrzahl. Und das ist eigentlich so unser Lebensmittelpunkt. Eigentlich ist alles Kultur, die Alltagskultur und unser Zusammenleben in der Gesellschaft. Und das hat sich immer ein bisschen mehr erweitert und erweitert eigentlich bei mir.
Wir diskutieren hin und wieder auch im Lehrgang den Begriff Hochkultur. Ist er deiner Meinung nach noch State of the Art?
Ich war damals schon ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein, weil das würde bedingen, dass es eine niedere Kultur gibt. Und das sehe ich ganz und gar nicht. Und die Formen, die da mit der Hochkultur eben nicht bezeichnet werden, will ich niemals als niedere Kultur bezeichnen. Insofern finde ich ihn eigentlich ein bisschen überholt, den Begriff. Aber er trägt sich nach wie vor
absolut
weiter.
Ja. Ich habe in der Recherche herausgefunden, dass du auch ein Festival organisiert hast. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Das war eigentlich so das Highlight, wenn ich zurückdenke an das Studium. Wir hatten damals mit dem Renald Deppe ein Seminar und der hat irgendwie gemeint, na, hat nicht jemand Lust, irgendwie selbst was zu organisieren. Man hört die Theorie, man denkt so, ja, was sollte man alles berücksichtigen? Und tatsächlich haben wir uns dann gefunden, eine kleine Gruppe an Studierenden, die gemeint haben, na warum denn nicht, probieren wir es halt aus. Und es war damals dann, war er mehr so ein bisschen ein Berater, ein bisschen ein Mentor und wir haben dann unsere Ideen gesammelt und sind gesessen bis in die Nacht hinein, haben uns ausgetauscht, was wir alles machen könnten und tatsächlich, wir hatten sehr viel vor. Und es ist dann eine kleine Gruppe geblieben, die tatsächlich das umsetzen wollte. Ich war auch dabei, voll motiviert. Und dann haben wir das Soul Vienna Art Festival auf die Beine gestellt. Und das war, wie soll ich sagen, es hat alles vereint, was wir davor auch schon viel gehört haben im Studium oder das auch andere Studierende erzählt haben aus ihrer Praxis. Und wir haben dann ganz viele verschiedene Veranstaltungen organisiert. Das war so, wir wollten die Seele von der Stadt Wien ein bisschen näher bringen dem Publikum, aber halt eben nicht nur das ganz Klassische, sondern halt auch Dinge, wo man vielleicht selbst nicht hinschaut. Und wir hatten Konzerte mit Wiener Liedern, wir hatten eine Lesung mit erotischer Literatur aus Wien um 1900, wir hatten eine Live-Performance, einen Balletttänzer der Staatsoper, wo uns ein Kollege vom Studium am Klavier begleitet hat. Wir hatten Vernissagen und also es war wirklich cool. Ganz, ganz buntes Festival. Aber wir waren halt ins kalte Wasser geschmissen, weil keiner von uns hat es in dieser Dimension zuvor organisiert gehabt. Und es war dann wirklich ein großer so Entwicklungsprozess, ein bisschen von nicht nur, man denkt sich ein Programm aus, sondern okay, wie kann man als Veranstalter auftreten? Wir haben dann einen Verein gegründet, dann schreibt man das erste Mal Vereinsstatuten und überlegt sich, oh, man muss ein Vereinskonto eröffnen und wie soll das alles ablaufen in der Gruppe, wie finanzieren wir das? Dann haben wir ein Crowdfunding gestartet.
Also ihr habt das volle Programm.
Wir haben einfach das volle Programm von vorne bis hinten durchgezogen und immer wieder so, okay, wie gehen wir jetzt dieses Thema an und dann einfach das Netzwerk auch ausgenutzt, das das IKM damals geboten hat. Und der Renald Deppe war quasi so unser Anstupser von dem Ganzen. Und dann sind wir eigentlich selber geschwommen im kalten Wasser, aber es war eigentlich eine richtig coole Erfahrung.
Ja, solange es nicht der Donaukanal ist, wo ihr geschwommen seid, ist es wahrscheinlich gut gegangen.
Ja.
Das gibt's aber nicht mehr, oder?
Das gibt's nicht mehr. Wir hatten das Festival einmal ein Riesenprogramm organisiert und im Jahr darauf noch ein Sommerfest mit einem Konzert und so. Aber es hat dann jeder beruflich auch so viel zu tun gehabt, dass es sich einfach nicht ausgegangen ist, auch ressourcenmäßig von den Leuten, das ehrenamtlich da weiterzuführen, neben dem Hauptjob eigentlich. Ja.
Vom Festival über die Kultur, über die politische Kultur, bist du dann abgebogen zur ÖBB. Was war deine Intention? Wie waren jeweils die Schritte? Gab es da private Veränderungen? War das einfach die persönliche Herausforderung, die du gesucht hast? Was war dein Auslöser für den Abbiegemoment?
Also ein bisschen war er eigentlich ja schon in die Politik, weil die Kultur war zwar noch Thema, aber nicht mehr so Hauptbestandteil vom Beruf. Und es war mehr so, wie soll ich sagen, ich wollte was Sinnstiftendes machen. Da habe ich schon viel auch in der Oppositionspolitik damals. Wir haben Dinge ausgegraben und recherchiert und Sachen ein bisschen aufgedeckt. Es war da schon so ein bisschen auch dieser Fairness-Gedanke. Vieles hat man mitbekommen im Studium, dass nicht alles so glatt läuft. Wo kann man ein bisschen nachschärfen? Wo sollte man mal ein Auge drauf werfen, auch politisch und so. Das war so ein leichter Abbiegemoment, würde ich sagen. Und dann der Moment, wo ich dann beschlossen habe, okay, ich muss jetzt nicht mehr die Kultur im Beruf sein, sie ist zwar privat präsent, aber ich brauche sie nicht mehr im täglichen Job unbedingt. Das hing eigentlich an einer Person, die mich früher schon sehr gefordert hatte, war damals mein Kommunikationschef. Der ist zur ÖBB gegangen, war dann dort schon viele Jahre und hat dann damals den Newsroom übernommen und mich quasi angestupst, ob ich nicht Lust hätte, auch dort zu arbeiten und mich zu bewerben und ja,
genau. Das heißt, es war fast ein gemeinschaftliches Abbiegen.
Ein bisschen, ja.
Wir haben schon über den breiteren Kulturbegriff kurz gesprochen. Kultur per se oder viele Kulturdefinitionen basieren ja auf dem lateinischen Cultura, was in diversen Übersetzungen auch mitgestalten, auch mit technischen Hilfsmitteln ist. Wenn man jetzt dran denkt, dass man oder dass die ÖBB für Mobilität, für Ausbau, für die Kommunikation eben dessen auch verantwortlich ist, siehst du in deinem jetzigen Job vielleicht auch was Kulturelles?
Ja, eigentlich ganz viel, weil in den Zügen, die täglich fahren und für die wir auch arbeiten, ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft drinnen. Jeder mit ganz unterschiedlichen Geschichten und auch Zielen, wo er hinfahren will. Das ist ja nicht nur der klassische Pendler, das ist das Liebespaar, das sich trifft, das ist der Urlauber, das sind Schülergruppen, die das erste Mal mit Nachtzug nach Brüssel reisen. Also man hat so viele verschiedene Zielgruppen, die ihr Leben gestalten und die ÖBB mit ihrer Dienstleistung ist quasi Teil davon. Insofern gerade diese Alltagskultur finde ich da sehr stark repräsentiert und es ist auch extrem wichtig, die alle abzuholen kommunikativ und einfach zu schauen, dass man die alle gut von A nach B bringt und einfach, dass sie eine gute Zeit haben auch.
Du bist jetzt aber nicht dafür verantwortlich, dass per se der Zug fährt, sondern dass darüber gesprochen wird oder dass eben all diese Gruppen erreicht werden. Was ist da die größte Herausforderung?
Wenn es mal nicht so läuft wie geplant, das ist eigentlich unsere größte Herausforderung, weil sich einfach jeder darauf verlässt, dass der Zug da ist, dass er pünktlich ist. Und wenn mir was nicht klappt, das sind ja oft sehr viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Manchmal ist es das Wetter, manchmal sind es Infrastrukturthemen, manchmal sind es Passagiere, die irgendwen aufhalten oder sonstige Dinge oder irgendwo Personalthema. Also alles Mögliche kann da reinspielen und das ist eigentlich so das Schwierigste, dann für Verständnis zu sorgen und aber auch klar zu kommunizieren, was los ist.
Wenn jetzt der Zug nicht pünktlich kommt, bereitet dir das vielleicht Sorgen? Gab es in deinem Abbiegemoment auch ja Momente, wo du gedacht hast, okay, weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war? Oder warst du immer ganz zielstrebig, dass du gewusst hast, okay, das war jetzt die richtige Entscheidung?
Ich bin generell oft skeptisch, was Veränderungen anbelangt, weil ich sehr ein Mensch bin, ein Gewohnheitsmensch, der Veränderungen immer ein bisschen kritisch sieht, weil sie natürlich auch eine große Herausforderung persönlich darstellen. Es ist ein neues Umfeld, es sind neue Menschen, denen man zusammenarbeitet. Man verbringt extrem viel Zeit miteinander. Insofern war es für mich damals ganz gut zu wissen, okay, da ist jemand, mit dem habe ich super zusammengearbeitet, ja. Mit dem möchte ich auch weiter zusammenarbeiten. Da war zumindest eine Person in der neuen Welt, die man kennt. Und von daher war ich immer ein bisschen skeptisch, immer wenn ich was Neues begonnen habe. Beim Abbiegemoment selbst habe ich mir gedacht, hoffentlich reicht mir das thematisch, okay. Weil das Kulturfeld ja doch ein sehr, sehr breites ist. Aber ganz ehrlich, der Bahnbetrieb ist auch so divers und da spielen so viele Themen mit rein und E-Mobilität, Klimaschutzthemen, alles Mögliche und eigentlich ist es auch nie jeden Tag dasselbe.
Ja,
man denkt sich am Anfang, ja, es geht nur um Züge, aber es ist halt trotzdem ein ganz eigenes Universum wieder, in das man eintaucht, wo man auch jeden Tag dazulernen kann.
Ja. Gibt es vielleicht eine Zugstrecke, wenn man wirklich von A nach B denkt, die du kennengelernt hast, die deinen persönlichen Karriereweg am besten abbildet? Vielleicht ist es von Linz nach Klagenfurt, ich weiß es nicht.
Das war tatsächlich lange Pendlerstrecke, die ich sehr lang gependelt bin während dem Studium. Ja, die Semmeringstrecke ist eine wunderschöne Strecke. Ich würde auch meine bisherige Karriere mit wunderschönen Stationen bezeichnen. Also weil ich hab nie einen Job gehabt, wo ich mir gedacht habe, der ist fad, der ist langweilig, sondern jeder hat mich eigentlich erfüllt und ich war mit Herz bei der Sache. Und das ist eigentlich auch das, was ich gern habe. Die Semmeringstrecke ist kurvig. Es ist nicht immer leicht, man kann nicht immer schnell Vollgas geben und oft denkt man sich, puh, wie lange bin ich jetzt noch unterwegs? Aber eigentlich ist so die Fahrt das größere Erlebnis und nicht das Ziel, ich will mal Führungskraft sein oder so, sondern einfach, das hat sich so entwickelt und man schaut dann um die Kurve und da wartet was ganz Neues auf einen, von dem man vorher gar nicht dachte, dass es für einen da sein könnte oder das einem auch gut gefällt.
Vielleicht hört die eine oder andere ja unseren Podcast gerade auf der Semmeringstrecke, wer weiß. Dein Publikum hat sich ja dann tatsächlich aber auch geändert, stark nämlich. Also von Festivalbesuchern über die gesamte Gesellschaft in der Politik irgendwo auch und jetzt zu den Schienenliebhaberinnen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, da gibt's klare Parallelen oder hat doch jedes Publikum so seine Eigenheiten?
Natürlich gibt's von den Zielgruppen ganz, ganz unterschiedliche Ansprüche und gibt's Eigenheiten, aber eigentlich endet alles bei unserer Gesellschaft. Das ist in der Kultur, im Museum sind ganz viele diverse Personen drin. Politik betrifft jeden von uns. Wir gestalten damit unser tägliches Leben. Und auch im Zug, wie ich vorhin erwähnt habe, es sind auch so viele verschiedene Personen. Bei mir war es auch so, dass ich mich immer auf das Thema Kommunikation und PR fokussiert habe. Da arbeitet man natürlich immer mit den Medien zusammen. Und es sind zwar unterschiedliche Journalisten, ob es jetzt eine Kulturredaktion ist oder jetzt vielleicht eine Wirtschaftsredaktion oder die Chronik in Wien, aber es sind natürlich die Medien, die einem auch immer wieder begleiten.
Jeder Mensch hat ja auch irgendwie einen anderen Background und sieht auch Privilegien anders oder sieht verschiedene Dinge als Privileg. Würdest du sagen, so ein kompletter Jobbereichswechsel ist ein Privileg oder mehr Herausforderung?
Ich glaube, ein bisschen ein Privileg ist es schon, wenn ich mir nicht Sorgen machen muss, ob ich jetzt einen Monat mit den Ersparnissen drüber komme und einfach wechseln kann und einen Monat Pause habe, bis ich einen nächsten Job beginne und mich da wieder neu reinstürze oder ob ich jetzt nahtlos übergehen muss und mir Sorgen machen muss. Das Glück hatte ich, aber grundsätzlich glaube ich schon, wenn man mit Herz bei der Sache ist und wirklich was unbedingt machen will, dass man es einfach ausprobieren muss und soll. Und da ist es ganz egal, welchen gesellschaftlichen Hintergrund man hat.
Wenn wir jetzt zum IKM kommen und auch zum Lehrgang hier an der MDW, der Lehrgang ist ja nicht kostenfrei. Wie hast du dir deinen Lehrgang finanziert damals?
Tatsächlich über meinen Opa.
Okay.
Der ist leider schon lange verstorben, aber ich habe ein bisschen ein Sparbuch von ihm geerbt. Und er war damals, ich war noch klein und er war, wie wir Kinder waren, schon immer extrem stolz auf, wenn das Zeugnis gekommen ist. Wie meine Schwester dann studiert hat in Wien und er war einfach so eine ganz stolze Persönlichkeit. Und ich habe den Lehrgang damals gesehen und habe mir gedacht, boah, der kostet schon ordentlich, das hätte ich mir so nie leisten können. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das geht sich genau aus mit meinem Sparbuch von meinem Opa und wie könnte ich es besser einsetzen als für das? Und er wäre sicher stolz gewesen. Er hätte noch gelebt quasi, wenn er gesehen hätte, wofür es eingesetzt worden ist. Und da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen gehabt, das dafür zu verwenden und würde es auch immer wieder so machen.
Danke für deine Offenheit.
Ja.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja.
Jetzt würde ich noch zum abgebogenen Fragebogen kommen. Einfach kurze Antworten rund um die IKM-Zeit. Deine größte Veränderung im beruflichen Alltag seit dem IKM ist?
Der Wechsel zur Führungskraft.
Was vermisst du aus deinem früheren Arbeitsalltag im Kulturbereich?
Das Magische, ich erinnere mich ans Belvedere. Da haben wir bis zuletzt die Ausstellungen vorbereitet und dann wurde sie aufgebaut. Und das erste Mal, wenn man in die Ausstellung reingegangen ist, was das mit einem gemacht hat, einfach die Bilder dann in echt zu sehen und zu sehen, wie die Komposition der Ausstellung ausschaut. So einen Moment.
Deine schönste Erinnerung an die Lehrgangszeit am Institut für Kulturmanagement ist?
Das Festival und seine Organisation mit den Kollegen.
Was hast du nach dem Lehrgang nie wieder gebraucht?
Fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, es so zu benennen, weil man immer so Kleinigkeiten dann doch einfließen in den Berufsalltag.
Was von den Inhalten brauchst du täglich?
Zeitmanagement und Projektmanagement.
Und bist du noch mit jemandem aus dem Lehrgang in Kontakt?
Ja, mit ein paar Personen. Wir treffen uns immer wieder mal auf einen Stammtisch.
Ah, cool.
Wohnen nicht alle in Wien, aber wenn zwei Leute nach Wien kommen, dann treffen wir uns immer und es funktioniert eigentlich ganz spontan und ist immer ein total nettes Zusammentreffen und gegenseitiges Updaten.
In welchen Bereichen sind die anderen so tätig?
Theater, Orchester, Ö-Ticket, also und im Kunstbereich, also sehr, sehr diverse Gruppe.
Wenn du so an die IKM-Zeit zurückdenkst, gibt es was dir jedes Mal sofort noch einfällt?
Tatsächlich.
Da wird gelacht.
Da wird gelacht, ja. Wir hatten einen Vortragenden, bei dem wir extrem viel gelacht haben, weil er fast wie bei Dinner for One bei jedem seiner Vorträge über dasselbe Kabel gestolpert ist. Er hat ihn nie verletzt oder irgendwas, aber es war so ein bisschen, es hat an Dinner for One erinnert. Und es war das Einprägsamste, weil der uns von seinem Scheitern erzählt hat. Und von so vielen Fällen, wo er gescheitert ist als Kulturmanager. Und er war sehr großer Kulturmanager. Und das hat ihm irgendwie so ein bisschen Sicherheit gegeben. Okay, es muss nicht immer alles glatt laufen. Und selbst den besten Kulturmanagern passieren Dinge. Und man kann gemeinsam drüber lachen. Und wir haben einen Satz, da müssen wir immer noch schmunzeln, auch bei diesem Stammtisch, wo wir uns immer wieder treffen. Er hat einfach gemeint, na, wenn dieses oder jenes passiert, na, dann kannst du zusperren. Und das hat er immer gesagt, so, ja, wenn euch das passiert oder so und wenn euch das entgleitet oder so, na, dann kannst du zusperren. Und das ist so ein bisschen ein Running Gag geblieben und deswegen musste ich so schmunzeln, weil das war so einprägsam, aber auch prägend dann für uns alle, sich einfach zu trauen und wenn man mal scheitert, dann scheitert man halt.
Und im Notfall sperrt man zu.
Ja, genau.
Gibt's 3 Tipps, die du verpackt in Fahrhinweise vielleicht, aus deiner Karriere unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Studierenden des Kulturmanagement, zukünftigen Studierenden mit auf den Weg geben möchtest? Was hat dich geprägt? Was hast du mitgenommen?
Trau dich einzusteigen oder auf den Zug aufzuspringen, wenn er kommt. Nicht zögern. Pflege dein Netzwerk. Das ist auch wie ein Streckennetz. Man fährt vielleicht nicht immer auf jeder Strecke und manche liegt dann lang still, aber kommt dann Jahre später, ist wieder spannend, dort zu reisen. Ja. Und ein drittes, mit Herz bei der Sache sein. Das kann ich nur empfehlen. Und wenn man es nicht ist, sollte man sich überlegen, was bringt das Herz zum Schlagen? Wofür will ich jeden Tag aufstehen, viele Stunden ins Büro gehen oder sonst wohin gehen, dass es einem auch erfüllt?
Abgebogen ist ein Podcast von und mit mir, Miriam Resch. Um keine Folge zu verpassen, folge Abgebogen am besten gleich auf Instagram und beim Streamingdienst deines Vertrauens. Außerdem hörst du die Podcast-Folgen auch auf der Homepage des Instituts für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.